Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts City Transformers. Wir werden heute wieder spannende Themen erörtern. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel
und Michael Lobeck.
Also herzlich willkommen alle Zuhörer, die uns, wo auch immer sie sind, zuhören. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und hoffen, die ein oder andere interessante Idee auch mit Ihnen teilen zu können.
Ja, das wollen wir machen. Wir wollen heute auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher darüber nachdenken, was es denn überhaupt mit der Smart City so auf sich hat und was eigentlich so der Kern ist. Aber bevor wir auf so abstrakte Dinge noch mal zu sprechen kommen, erstmal ganz konkret. Franz Reinhard, gibt es was Aktuelles oder was passiert ist in der Zwischenzeit?
Ja, es passiert ja viel derzeit auch an Experimenten, weil die Kommunikation, was Präsenzveranstaltungen betrifft, ja erheblich eingeschränkt ist. Gleichwohl wir feststellen, dass doch vieles weiterlaufen kann durch Nutzung von Meetings im Netz, wenn man so will, im virtuellen Raum. Das hat in den letzten Wochen doch sehr stark zugenommen. Ich kann das auch an meinem eigenen Verhalten feststellen. Es gab viele Streaming-Veranstaltungen. Ich nenne hier mal beispielhaft den E-Government Monitor 2020. Die Ergebnisse wurden letzte Woche vorgestellt. Wir waren in Berlin etwa 6 oder 7 Leute, die auch real auf einem Podium sich getroffen haben. Teilweise waren unsere Diskutanten zugeschaltet aus verschiedenen Orten in Deutschland. Es war eine Hybridveranstaltung im klassischen Sinne mit doch einer hohen Beteiligung, auch mit einer klaren Akustik, mit einer guten Bildführung. Also dieses Streaming war sehr professionell. Wir haben weitere Veranstaltungen gehabt, ja in dieser Woche die Smart City Convention in Berlin mit etwa 10.000 Teilnehmern, die sich zugeschaltet haben. Also die Entwicklung gerade auch im Sinne von Austausch geht weiter. Gleichwohl muss man auch sich fragen, ob das auf Dauer so sein und bleiben wird. Ich denke, es macht auch vielfach Sinn, wenn man dann an Kreativitätsprozesse denkt, auch quasi wieder Präsenzveranstaltungen ins Auge zu nehmen. Ich hoffe, dass wir das auch bald wieder machen können.
Ja, ich meine, im Moment gibt es ja auch viele, ne, genau wie du es beschreibst, viele Hybrid-Geschichten. Das ist jetzt war bei euch bei dem GovTalk da von D21 ja dann ein kleines Hybrid sozusagen mit so wenigen vor Ort. Und es wirkt ja auch manchmal ein bisschen komisch. Also ich hatte letztens auch noch, ich erinnere mich gerade nicht, eine Veranstaltung, also als Teilnehmer habe ich nur zugeguckt, wo es wirklich seltsam wirkt, wenn dann so ein, kommt ein Vortrag und es gibt keinerlei Reaktion im Raum und es geht einfach nahtlos weiter. Das ist schon, finde ich, noch eine sehr gewöhnungsbedürftige Geschichte. Heute Abend moderiere ich eine Veranstaltung hier in der Volkshochschule, die auch Hybrid ist, die jetzt mit dem Thema Digitalisierung nichts zu tun hat, aber wo wir halt ganz viel, es wird live gestreamt und ich weiß noch nicht genau, wie der Austausch mit dem Publikum online passiert. Das erfahre ich gleich noch, also welche Lösung da gewählt wird. Da habe ich schon das Gefühl, genau wie du sagst, es gibt gerade viel Experimentierwillen und wir probieren viele Sachen aus. Und inzwischen habe ich auch den Eindruck, ziehen die Anbieter, die jetzt sicher DSGVO-konform sind, also deutsche Anbieter, verschiedene ziehen jetzt wirklich nach und bauen ihre Services aus und werden quasi vergleichbar. Also ich nutze immer noch viel Zoom, weil ich das Gefühl habe, das ist eine sehr stabile Plattform. Aber das ist ja immer so mit einem halben Bein quasi ja gefährlich, weil selbst wenn ich die europäischen Server ausgewählt habe, ja die Metadaten immer noch in den USA liegen. Aber da habe ich das Gefühl, werde ich in Kürze wechseln können, ohne Stabilität zu verlieren. Wie ist da deine Erfahrung mit den Veranstaltungen? Würdest du erstmal sagen, also jetzt gerade hast du von der einen gesprochen, die sehr gut funktioniert hat. Gibt es noch andere Erfahrungen, die du machst?
Ja, es gibt auch andere Veranstaltungen, an denen ich teilnehme. Interessant ist es in der Tat, wenn man als Referent auftritt, mhm, und dann eben kein, wenn man so will, visuelles Feedback hat aus dem Raum heraus. Klar, man kann mit Handzeichen arbeiten. Wir wissen aber nicht, ob die Teilnehmer nun, die wirklich hier auf dem Schirm sind, auch gerade zuhören oder eine E-Mail lesen. Das heißt, wir haben hier keinen Direktkontakt zu unseren Zuschauern und Zuhörern. Das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Am Anfang war das schwierig, weil ein Redner und Vortragender auch von dem Feedback natürlich lebt, was er bekommt. Und vor allen Dingen jetzt nicht nur, um sich zu freuen oder sich zu ärgern, sondern um seinen Vortrag auch zielgenau zu platzieren. Also jedenfalls geht es mir immer so, dass jedes Publikum ein neues Publikum ist, unterschiedliche Akzente hat und man auch auf diese Menschen eingehen sollte und danach sich auch richtet während des Vortrags. Also eine gewisse Agilität, sowohl inhaltlich als auch von der Vortragsform, sollte man eben immer wieder berücksichtigen. Das kann man hier nur in einem bedingten Maße. Was vielleicht noch interessant wäre, auch zu dem Teil, den wir gerade besprechen, man müsste sich mal vorstellen, es gäbe einen virtuellen Shutdown. Mhm. Das heißt also, wir könnten jetzt gar nichts machen. Wir könnten nur telefonieren, wir hätten kein Internet, aus welchen Gründen auch immer, in dieser jetzigen Corona-Phase. Dann würde die Welt völlig anders aussehen.
Ja.
Wir hätten erhebliche Schwierigkeiten. Deswegen glaube ich, ist das Internet auch in gewisser Weise systemrelevant, auch für die Gesellschaft jetzt, wo einiges abgefedert werden kann, wo Kommunikation aufrechterhalten werden kann, die sonst zusammenbrechen würde. Und sich dieses Szenario mal zu vergegenwärtigen, das ist schon gewaltig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich erhebliche Abhängigkeiten inzwischen auch von diesen Technologien. Und du sprachst Zoom an. Mhm. Ich nutze ja auch, wie du auch, viele andere Services noch von anderen Anbietern. Klar ist hier die Frage der Sicherheit, der Verfügbarkeit und der Bereitstellung ganz extrem. Weil wenn solche Sachen abgeschaltet werden, einfach mal aus welchen Gründen auch immer, sei es technisch, sei es sicherheitsrelevante Eingriffe, dann gehen in der Tat die Lichter aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sich das auch zu vergegenwärtigen, also wir sind hier in einer Phase, wo einiges passiert, sicherlich in der Kommunikation, wo aber auch einiges kritisch betrachtet werden muss, im Sinne, wie können wir noch mehr Sicherheit in dieser Kommunikation auch für uns gewährleisten und sicherstellen dann.
Ja, aber ich habe, wie gesagt, im Moment habe ich das Gefühl, also es tut sich da was in die richtige Richtung. Also sowohl die US-amerikanischen Dienste bessern nach, immer was die Punkte Datenschutz angeht. Vielleicht noch nicht so, wie wir es gerne hätten, aber und die Anbieter, die europäisch sind oder Daten in Deutschland sitzen, bauen ihre Services aus. Das ist tatsächlich, habe ich das Gefühl, da langsam kommt da was zusammen und dann kann man, glaube ich, demnächst wirklich aus viel mehr auswählen mit einer guten Leistung, die man überall bekommen kann.
Aber was erstaunlich ist, ist ja, dass die Akzeptanz im öffentlichen Sektor, über den reden wir ja gerade, also über Verwaltungen im Bereich der Politik, doch recht hoch ist zu diesen Technologien, zu diesen Anwendungen. Also ich habe das bisher nie erlebt, dass da irgendwelche Verweigerungshaltungen existieren, noch dass man irgendwie nicht klarkommt mit der Bedienung dieser Tools. Mhm. Das läuft erstaunlich gut und hat sich jetzt auch ziemlich weit verbreitet. Und die bisherige frühere Eingangsfrage, können Sie mich hören?
Ja.
Hört man immer weniger, weil man professionell an die Dinge rangeht und weiß, dass man, wenn man die Technik eingestellt hat, auch verstanden und gehört wird.
Ja. Ja, ich hatte letztens ein quasi Akquisitionsgespräch mit einer kleineren Gemeinde und das war ganz nett, weil dann hatte tatsächlich der Techniker der Gemeinde hatte dann für den Bürgermeister und seinen Dezernenten extra einen neuen Bildschirm angebracht und so eine Videokonferenz Software, also so ein Tool, wo man jetzt die Kamera mitsteuern kann, wo man den ganzen Raum mitsieht und extra noch Beleuchtung eingerichtet. Das war schon ganz beeindruckend dann, wie die da.
Aber wir kommen ja gleich noch zum Thema. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, was wir jetzt gerade besprochen haben, da geht es ja um die Binnenkommunikation innerhalb der Verwaltung, teilweise auch durch Konferenzen mit Dritten. Aber entscheidend ist ja die Frage, wie wird die Beziehung zu den Bürgerinnen und Bürgern sich langfristig aufgrund dieser Lage entwickeln, wenn sehr viel in die Virtualität überführt wird. Und da habe ich doch große Fragezeichen, ob Teilhabe und Partizipation quasi aus dem Wohnzimmer heraus mit einem Laptop, das ist, was wir uns erhoffen, erwünschen, was wir brauchen. Oder ob wir da nicht zu kurz an die Dinge rangehen, wenn wir uns ausschließlich darauf konzentrieren. Wir haben gerade in Hassfurt ja die Phase, das ist das BMI-Projekt, über das haben wir schon mehrfach hier auch in den Podcasts gesprochen, wo jetzt Bürgerbeteiligung ansteht. Wir überlegen ganz konkret, beispielsweise am 17. November, das ist wenige Tage noch hin, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Übrigens nach dem bayerischen Recht sind Bürgerversammlungen Veranstaltungen, die dem staatlichen Interesse im weitesten Sinne dienen und auch stattfinden dürfen.
Ja.
Also auch verfassungsrechtlich abgesichert sind, dass solche Veranstaltungen, wenn es um Bürgerkonferenzen und Bürgerdialoge geht, zulässig sind. Ob wir die nun real stattfinden lassen oder ob wir sie virtuell stattfinden lassen. Wir planen gerade natürlich parallel auch einen Streaming-Ansatz für diese Veranstaltung. Aber man ist auf der einen Seite jetzt doch sehr gehemmt bei der Vorbereitung, sich stark mit technischen Fragen und Fragen des Zugangs und der Hygiene auseinanderzusetzen. Die Zeit fehlt einem für die inhaltliche Betrachtung einer solchen Veranstaltung. Und umgekehrt ist die Frage, wie reagieren Bürger auf solche Ergänzungsangebote? Sagen sie, okay, das ist wunderbar, das machen wir jetzt. Oder hat das auch Einfluss auf die Beteiligung insgesamt? Sicherlich für Gruppen, die eben keine Zugangsmöglichkeiten haben. Das will ich jetzt mal nicht weiter diskutieren. Das ist problematisch und muss auch irgendwie ausgeglichen werden können. Aber generell wird auf Augenhöhe eine solche Kommunikation überhaupt möglich sein, wenn wir sie gerade zu den Bürgerinnen und Bürgern stark virtualisieren. Da mache ich mal ein großes Fragezeichen.
Ja, ja, meine Erfahrung bisher ist auch, es hat kleinere Vorteile, würde ich sagen, und die liegen darin, dass auch Stimmen leichter zu Wort kommen, die sonst vielleicht sich nicht so trauen, weil sie jetzt nicht in direkter Konkurrenz mit den Vielrednern und Selbstdarstellern stehen. Aber was halt wirklich viel schwieriger zu realisieren ist, ist einen echten Dialog hinzubekommen, finde ich. Also ich habe jetzt mehrere Veranstaltungen gehabt, wo dann quasi Fragen des Publikums beantwortet werden. Das ist ja ganz nett, aber man kommt einfach nicht ins Gespräch. Und was ich sonst gerne mache, wenn ich Veranstaltungen moderiere, ist halt auch nochmal nachzufragen, ist Ihre Frage denn jetzt beantwortet worden? Aber wenn man das mit vielen Leuten im Online-Kontakt macht, wo die Fragen dann noch über den Chat gestellt werden, es entfällt diese Möglichkeit quasi. Und das macht schon so ein sehr, ja, das ist dann, ich stelle Fragen und die Expertinnen antworten. Und das hat eine ganz andere Qualität und gibt viel weniger Rückmeldung. Also da glaube ich, aber genau, also wie du am Anfang sagtest, wir experimentieren gerade alle. Das hat ja auch was Schönes. Man kann Sachen mal ausprobieren, man kann einfach gucken. Viele Leute, finde ich auch, haben Verständnis dafür, wenn mal was im Moment noch nicht klappt, weil wir alle noch nicht so gerade in dem Zusammenwirken verschiedenster Tools so versiert sind und die Leute, die so technikaffin sind, dass sie das alles mit Links machen, auch überschaubar gesät sind, ist mein Eindruck. Ja, und darum bin ich da eigentlich ganz gelassen, was das angeht, so dass wir da Stück für Stück einfach alle entspannter und besser werden. Bis auf den Punkt, den du eben gerade auch angesprochen hast, dass wir zusehen müssen, dass wir dadurch jetzt nicht also Digital Divides oder andere Spaltungen vertiefen, weil das ist uns, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also gerade jetzt wieder Lockdown und Kontaktverbote, dass das viele Leute mehr betrifft als jetzt so Menschen wie dich und mich, ja. Wir halten die Kontakte auch über Distanz und über die Medien und so weiter. Aber es gibt eben viele Menschen, die das auch nicht gut können. Und ich finde gerade für eine Kommune entscheidend, dass man die mit im Blick hat und von deren Perspektive aus solche Lösungen denkt. Also insgesamt auch, ich sag mal, das gesamte Engagement in Richtung Digitalisierung und Smart City.
Ja, sehe ich also auch so und daran muss man arbeiten. Generell bin ich auch hier optimistisch, dass wir schon ein interessantes Tool haben, was uns doch viele Möglichkeiten eröffnet. Wir sind ja auch in einer starken Lernkurve. Also beispielsweise, als ich die Moderation machte bei der Vorstellung des E-Government Monitors 2020, hatte ich ein Tablet als Moderator und aus dem Team heraus wurden mir dann auf dieses Tablet die Fragen eingespielt, die eben priorisiert waren von den Teilnehmern.
Ja.
so dass ich da doch einen sehr guten roten Faden hatte, auch die Dinge zu treffen, die wichtig sind. Aber auf der anderen Seite hast du recht, Fragen lösen auch wieder andere Fragen aus. Und das geht natürlich in einer Präsenzveranstaltung wesentlich besser und einfacher. Ja. Aber auch hier wird sich die Technik vielleicht weiterentwickeln. Insofern bin ich da auch zuversichtlich. Jedenfalls bin ich froh, dass wir solche Möglichkeiten haben, den doch dringenden Kommunikationsbedarf, den wir jetzt gerade haben, auch unter den Bedingungen, wie wir jetzt hier unsere Gesellschaft organisieren, den auch bedienen zu können. Auch von der kommunalen Seite her, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist ein Strömungsabriss zur Gesellschaft hin. Mhm. Wenn wir uns da nur in unserem internen Kreise alleine mit allen Dingen aus unserer Perspektive beschäftigen, dann ist das kritisch. Und deswegen brauchen wir den Dialog, den offenen Dialog mit der Gesellschaft, mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber auch mit Unternehmen oder Institutionen. Und das ist die Zeit der Debatte, das ist die Zeit auch des Diskurses, um eben gemeinsam auch neue Lösungen sich auszudenken, aber auch diese Wege zu beschreiten.
Ja, das sehe ich ganz genau, genauso wie du. Und ich habe ein bisschen das Gefühl im Moment, also nachdem ich ja eine Weile dachte, okay, jetzt haben es alle verstanden, dass es um die Inhalte geht und die Technik sozusagen das unterstützt und vielleicht auch Anregungen geben kann, habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle das doch nur so halb angekommen ist. Also das ist das, was ich mit dem Thema am Anfang meinte, was ich ansprach, dass wir noch mal ein bisschen drüber reden können, was denn jetzt tatsächlich Smart City oder Digitalisierung in der Kommune auch bedeutet. Und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ist mir an einem Beispiel aufgefallen, als ich letztens hier in der Innenstadt von Bonn was einkaufen wollte und dann von der, ich sag mal, Beratungsqualität des örtlichen Einzelhandels nicht so ganz überzeugt war und ohne Produkt nach Hause ging und dann quasi auf den Online-Handel zurückgeworfen wurde, den ich vorher schon konsultiert hatte. Das heißt, ich wusste genau, was ich wollte. Ich wusste, was kostet es online. Und dann war das aber ein Problem, das vor Ort hinzukriegen. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass diese Qualität der Einzelhandelsberatung, also jetzt an diesem Beispiel mal vor Ort, die ja erstmal mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat, in dem Moment gestaltet, wie Smart City in dieser Stadt funktioniert. Weil ich schlecht beraten worden bin, gehe ich nach Hause und bestelle dieses Produkt online. Ja? Wäre ich gut beraten worden, wäre das nicht passiert. Das heißt, die Haltung in dem völlig undigitalen Kontext hat eine entscheidende Auswirkung darauf, wie die Digitalisierung passiert. Und andersrum funktioniert es genauso. Ich kenne ein, zwei Geschäfte, sage ich mal, in der Stadt. Da gehe ich gerne hin, ich halte mich da gerne auf. Ich käme überhaupt nicht auf die Idee, es wäre überhaupt kein Problem. Also die haben sogar selber Online-Shops, aber ich käme gar nicht auf die Idee, das online zu bestellen, weil ich gerne dahin gehe und weil ich diesen Kontakt, also ich halte mich da gerne auf. Ja, ich bin da willkommen, offenbar, also scheint mir so zumindest. Und dadurch gehe ich in dem Moment nicht ins Netz und nutze nicht die digitalen Möglichkeiten. Und das finde ich nochmal einen spannenden Punkt, also so ein bisschen auf der abstrakten Ebene, dass wir nicht immer nur fokussiert sind auf dieses Digitale, was das Digitale macht und wie das Digitale sein muss und, sondern dass es ganz viele Auswirkungen außerhalb dieses Digitalen gibt, die einen direkten Impact darauf haben, welche Rolle das Digitale übernimmt.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Auch hier gibt es ja zwei Möglichkeiten, die jetzt gerade durch diese Technologie einem offeriert werden. Ich kann das, wenn ich jetzt mal den Einzelhändler oder den Verkäufer betrachte, als Herausforderung begreifen, dass ich sozusagen mich qualifizieren muss, um eben auch ja mehr zu bieten, auch an Informationen, als dass das Netz vielleicht so schnell dem Kunden gegenüber bereitstellen kann. Also das Prä der persönlichen Kontakte in den Vordergrund stellen, das ist die eine Seite. Die andere Seite könnte auch sein, naja, also wir können uns eigentlich einen schönen Tag machen als Verkäufer. Wir haben jetzt ja das Internet und so weiter. Und wer dann meint, der müsste mehr wissen, soll er gleich im Internet kaufen. Ja. Das heißt also, diese Haltung, naja, das Leben ist doch schön, eigentlich brauchen wir gar nicht groß uns anzustrengen. Irgendwie läuft das ja alles weiter und wenn der Kunde hier nicht bedient wird, geht er halt woanders hin. Also die Frage ist, was setzt sich durch, inwieweit wird eben diese Haltung, die du gerade zu Recht auch ansprichst, die mit Technologie eigentlich wenig zu tun hat, auch der Gesellschaft sich als Herausforderung sozusagen zeigen, damit man halt eben auch gegenüber Es gilt ja nicht nur für den Kunden im Laden, sondern letztlich auch für den Bürger in der Verwaltung jetzt, sich entsprechend versteht und auch eine andere Art von Kommunikation aufbaut. Das ist anstrengend, das ist sicherlich auch nicht einfach, aber glaube ich, ist der einzige Weg, denn auch Gesellschaften entwickeln sich weiter und Informationen sind heute wesentlich einfacher und zugänglicher auch, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Vieles wird transparenter und darauf müssen wir antworten und müssen unsere Qualität auch innerhalb der Verwaltung erstens verbessern, zweitens aber auch eine bessere Kommunikation auf den Weg bringen.
Ja, ich glaube auch, das gilt auch eben für die, ne, das Gleiche, denke ich, man kann es wirklich übertragen, gilt für die Kommunikation sowohl mit der Verwaltung wie mit der Politik. Wenn ich nicht den Eindruck habe als Bürgerin oder Bürger, dass mein Beitrag oder meine Anmerkung oder meine Kritik oder was auch immer, ich sag mal, angenommen wird und es irgendeine Art wertschätzende Auseinandersetzung damit gibt, dann gehe ich da halt nicht gerne hin. Ne? Wenn ich den Eindruck habe, ja, ich werde da gehört und ich kann da was sagen und dann komme ich da auch gerne. Und wenn das nicht der Fall ist, gehe ich halt eher in Totalopposition.
Aber das ist ja auch nicht einfach, jetzt mal aus dem Blickwinkel der Verwaltung betrachtet. Jetzt kommen auf einmal Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Aktivitäten von Bürgerseite her, eben durch vereinfachte Zugangsmöglichkeiten, durch Medien, durch soziale Netzwerke etc., was ich früher überhaupt nicht hatte. Ja. Ich konnte meinen Job machen, ich hatte eine Zielvorstellung, die war möglicherweise durch den Gemeinderat beschlossen worden. Dieses Programm oder Projekt wurde dann durchgezogen. Das dauerte halt mal eben ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, bei Bauvorhaben noch länger. Wir haben das einfach so gemacht. Jetzt haben wir ständig eine Auseinandersetzung auch eben mit Nutznießern, mit Nutzern aus diesem jeweiligen Projekt heraus, schon von Anfang an, schon von der Planung. Und wie wollen wir diese Form in einen strukturierten Prozess hineinbekommen, der uns weiterhin ermöglicht, auch die Dinge durchzuziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir machen müssen, um das Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen. Ja. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wenn ich sage, hier stört der Bürger auf einmal. Das darf sich natürlich nicht verfestigen, aber wir haben darauf wenig Antworten, weil wir uns, und das ist meine Erkenntnis, doch sehr stark auf der einen Seite mit Prozessabläufen, also Projektmanagement, auch wenn das Nachholbedarfe hat, beschäftigen. Auf der anderen Seite mit neuen Technologien, mit Sensorik etc., mit Plattformen im Bereich der smarten City, im Bereich der Smart City Debatten. Aber mit dieser Haltungsfrage, mit dieser vorverlagerten Frage, einfach uns zu wenig auseinandersetzen. Das sind natürlich auch gesellschaftspolitische Fragen, die jetzt gerade von dir, Michael, angesprochen werden. Und die auf der einen Seite wieder Zeit brauchen, um diskutiert zu werden. Mhm. Und Demokratie ist ja ein Medium, was sich gerade dort auch auszeichnet, Dinge abzuwägen, auch Kompromisse zu schließen. Ja. Auf der anderen Seite läuft das Leben so schnell und so markant an diesen Dingen mit vorbei, dass die Gefahr besteht, auch hier wieder mein berühmtes Wort, einen Strömungsabriss zu erleiden und einfach nicht mehr gestalten zu können von Seiten der Politik.
Ja. Ja, mein Eindruck ist, dass wir halt gucken müssen, dass wir an uns um die, wie soll ich denn sagen, ja, um den Kern, also rausfinden, was sozusagen eigentlich gerade los ist. Na, und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen mehr, gucken wir wieder, wie kriegen wir die Technik umgesetzt, wie machen wir, genau wie du sagst, gutes Projektmanagement, was alles nicht falsch ist, alles richtig. Aber ich würde weiter, ich sage ja gerne mal, wenn ich in Kommunen bin und zu Smart City berate, sage ich gerne den Satz Ziele vor Technik. Also, dass ich immer gerne erst weiß, wo wollt ihr denn hin mit eurer Gemeinde oder Stadt? Und wenn ihr das nicht wollt, dann hilft euch auch nicht jetzt noch drei tolle Open Data Portale aufzusetzen. Und jetzt würde ich sogar vielleicht noch ergänzen zu sagen, ja, also Ziele vor Technik und Inhalt vor Technik, das meine ich dann so ein bisschen und Beziehung vor Technik. Ja, also bei diesem Beispiel jetzt der Beratung im Einzelhandel, den man aber auf die Kommunikation der Verwaltung übertragen kann. Es geht mir halt schon dann als Bürgerin, Bürger, als Kunde, Kundin darum. Ich will ja, habe ja ein Problem oder ich will was haben und eine Lösung kriegen und will aber ja auch da vor Ort jetzt nicht behandelt werden wie der letzte Depp. So, und ich finde, wenn wir diese Punkte, also zu sagen, wo wollen wir denn hin, was sind Ziele, was sind Werte, die wir haben, welche Inhalte können wir denn auch leisten und wie können wir dabei noch vernünftig miteinander umgehen, und das, glaube ich, habe ich das Gefühl, ist was sich auch durch den Einsatz von Technik verändert. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, weil genau wie du es beschrieben hast, es gibt viel mehr Informationen, es gibt viel leichter die Möglichkeit, Leute zu kontaktieren. Ich erinnere mich noch letztens dran, als ich mit zwei Studierenden sprach und brachte ich wieder das Beispiel, naja, also als die E-Mail aufkam, ich kann das jetzt gar nicht genau zeitlich verorten, gab es ein großes Problem in den Organisationen, weil plötzlich konnte man alle direkt erreichen. Man hat, klar, alle hatten plötzlich direkte E-Mail-Adressen und es ging nicht mehr über den Schreibtisch der Abteilungsleiterin des Abteilungsleiters. Und das hat in den Organisationen enorm viel verändert. Und ich denke, das ist gerade eine ähnliche Veränderungswelle, die wir haben.
Gut, das erleben wir gerade wieder bei dem Ansatz kollaboratives Arbeiten. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Tools von Teams über Slack angefangen, ja, bis zu Asana, wie sie alle heißen mögen. Alles quasi auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten noch zu hinterfragende Tools, aber natürlich werden sie eingesetzt und werden auch genutzt. Das geht ja auch hin bis zu WhatsApp. Was wir im Moment ja auch feststellen ist, wenn wir Menschen rekrutieren für unsere Arbeit, auch im Smart City Bereich, denken wir ja auf der einen Seite an Experten, die beispielsweise in Data Analytics Fähigkeiten haben. Wir denken aber auch sehr stark in der Rolle von Stadtentwicklern. Mhm. Das ist richtig, weil Digitalisierung ist letztlich ja auch, oder Smart City so gesagt, ist letztlich Stadtentwicklung und Digitalisierung ist ein Teil davon. Vielleicht wäre es schlau, und das erinnere mich an meine Zeit als Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück, wo ich ein Seminar hatte zum Thema neue Berufsbilder für Sozialwissenschaftler in Kommunen.
Ja.
Für Sozialwissenschaftler in Kommunen. Da habe ich mit Studentinnen und Studenten diskutiert und auch gearbeitet, welche Berufsbilder sich dort logischerweise entwickeln sollten vor dem Hintergrund dieser doch schnellen Veränderungen einer Gesellschaft. Das fand ich interessant und fällt mir jetzt gerade in unserem Podcast hier wieder ein, in unserem Gespräch, das vielleicht nochmal herauszustellen, dass wir vielleicht auch dort eben mehr auf Sozialwissenschaftler zugehen müssten, die im Kontext dieser vorverlagerten Aktivitäten vor Technik, sage ich mal, was du gerade schilderst, ja, einfach auch aktiv werden und beispielsweise für ein kommunikatives Ambiente, würde ich mal mit so zwei interessanten Worten hier formulieren, eben sich einsetzen in einer Kommune und das unterschiedlich je nach Örtlichkeit auch konfigurieren.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Vor allen Dingen, weil auch dieses, ich sag mal, wenn ich jetzt vor Technik sage, meine ich das ja auch gar nicht zeitlich vorgelagert, also dass wir jetzt erst alle die Ziele klären müssen und dann mal gucken müssen, haben wir da draußen auch noch ein Internet, sondern im Sinne von, dass so als Zielorientierung, als normative Orientierung, die in den Blick zu nehmen und auch die Umwelt dann natürlich mit zu betrachten, die dann zum Teil aus Technik besteht und aus technischen Möglichkeiten und Optionen. Wo du das gerade ansprichst mit den Sozialwissenschaftlern, du hattest doch erzählt, dass du auch so eine Idee hast, so ein Projekt Forschung und Praxis mehr zusammenzubringen, also Bürgermeister und Leute, die forschen. Was passiert denn da?
Ja, das ist auch interessant. Diese Woche gab es ja auch eine Veranstaltung vom NEGZ hier in Berlin, also auch virtuell. Unter anderem war dort ein Thema, ein Digitalportal der Hochschulen für den öffentlichen Dienst aufzubauen. Das heißt also, wir haben eine Einrichtung inzwischen. Dort ist der Professor Dr. Jürgen Stember auch der Präsident dieser Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst. Das sind etwa 40 in Deutschland. Sich jetzt auf den Weg zu machen, sich erstmal untereinander besser abzustimmen, aber auch darüber nachzudenken, ein Portal sowohl für den Ablauf der Studien dort, aber auch für Praktika und für Seminararbeiten und für Kontakte in die Praxis, sprich zu den Kommunen hinein, auch sich langfristig eine Kommunikationsdrehscheibe entwickeln kann, will sagen, dass hier die Notwendigkeit auch auf der Ebene der Hochschulen erkannt wird, die Ausbildung doch auch praxisorientierter, auch an der Wirklichkeit orientierter dann auch zu gestalten. Und das fängt ja beim klassischen E-Government an. Wenn man sich heute da die Lehrpläne ansieht, ist ja noch vieles nachzuholen. Das geht dann weiter in die Digitalisierung bis hin zu Data Analytics etc. etc. Das könnte man ausdehnen. Und ich habe jetzt angefangen, eine Initiative gerade zu starten. Wir wollen so im vierwöchigen Rhythmus Bürgermeister zusammenbringen, die wir eben zusammenschalten und mit einem Hochschulprofessor aus diesem Bereich der Hochschulen für den öffentlichen Dienst einfach für eine Stunde diskutieren lassen,
ja.
Wobei die Bürgermeister dann einfach mal ihre Bedarfe schildern an Skills und Fähigkeiten, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren benötigen und brauchen und wo Defizite auch existieren und damit in einen Dialog zu den Ausbildungseinrichtungen, sprich hier Hochschulen, zu kommen. Umgekehrt, glaube ich, ist es für die Hochschulprofessoren auch interessant, einen unmittelbaren, ungefilterten Direktbezug zu Bürgermeistern zu haben.
Ja.
Wir starten da jetzt am 7. November mit einer ersten kleinen Runde, um das einfach auch mal auszuprobieren, wie das weitergeht, was sich daraus entwickeln lässt, will ich mal offen lassen. Jedenfalls wurde mir von Bürgermeisterseite mehrfach auch gesagt, das wäre mal wichtig, auch da in Gespräche zu kommen mit Hochschullehrern, weil dort ja auch die Generation, die in den nächsten Jahren dann auch Aufgaben übernimmt in der Verwaltung, ausgebildet werden und wir frühzeitig anfangen müssen in diesem Bildungsbereich auch das, was du gerade sagst, aber auch das, was sich in der Technik entwickelt, stärker dort verorten müssen.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, wirklich eine der großen Herausforderungen, dass wir diese beiden Dinge, also was weiß ich, wie wir sie nennen, Technik und Kultur oder Technik und Zielorientierung oder inhaltliche Diskussion, dass wir die im sozusagen der weiteren Entwicklung in den Blick behalten konnten. Weil ich meine, es geht halt um die Wechselwirkung dieser beiden Dinge. Das ist nicht unabhängig voneinander, genau wie ich sagte, geht nicht darum, jetzt erst alle Ziele zu klären und dann mal irgendwann anfangen loszulegen. Natürlich spielt das immer ineinander. Wenn ich mehr Möglichkeiten habe, kann ich auch andere Dinge erreichen und andere in den Blick nehmen, auch als Zielvorstellung. Aber das scheint mir tatsächlich die größte Herausforderung im Moment zu sein.
Also wir müssen da neue Wege gehen. Auch ein Thema war, was ich dann da vorgestellt habe, ist eine Art Trainee-Programm aufzulegen für Kommunen, also für Führungskräfte, die dann demnächst als Führungskräfte, also für Studierende, die als oder Absolventen in erster Linie, die als Führungskräfte später einsteigen, so eine Art Trainee-Programm aufzulegen, wo beispielsweise ein Jahr diese Person den Bürgermeister begleitet, fast auf Schritt und Tritt und lernt und quasi in die Aufgabenstellung einer Führungskraft auch mit hineinwachsen kann. Also solche Dinge einfach mal auszuprobieren, zu denken, wie können wir Talente fördern?
Ja.
Wie können wir spontan, wo wir Wissensdefizite haben, auch durch eine kurzfristige Vereinbarung mit Startups möglicherweise auch Wissen kurzfristig nutzen können? Also wie können wir da über unsere eigenen Betrachtungen hinaus einfach hinein ins Offene, sage ich mal, die eine oder andere interessante Person auch begeistern. Das hat auch was zu tun mit Stärkung des Ehrenamtes im weitesten Sinn, aber auch vor allen Dingen, das scheint mir noch viel wichtiger zu sein, mit dem Thema Gemeinsinn. Viele, gerade junge Leute, sind extrem bereit, auch sich dem Thema Gemeinsinn zu stellen, etwas zu tun, allerdings auch zeitlich beschränkt, also nicht für die Ewigkeit. Und hier Angebote zu machen, auch darüber, dass man eben diesen Gestaltungsrahmen, den man in einer Kommune hat für die Gesellschaft, der ist ja extrem groß.
Aha.
Und man kann dort viel machen, den auch frühzeitig an junge Leute heranzuführen, dass es diesen Gestaltungsrahmen gibt und sie da auch eine berufliche Perspektive und auch eine berufliche Erfüllung im Sinne von Berufung, weil das dann auch Spaß macht, auch finden zu können, hier einfach mehr Angebote macht dann.
Ja, das ist ja, ne, das funktioniert ja dann, so wie du es gerade schilderst, sehr über den persönlichen Kontakt. Und das glaube ich auch, also wie wir schon am Anfang hatten, ist halt eine Qualität, die wir zum Teil jetzt unterstützt durch digitale Instrumente hinbekommen, zum Teil aber eben noch nicht so richtig, wo wir da einfach noch was weiterentwickeln müssen. Und in so einer 1:1 sozusagen Kombination wie so einem Trainee- oder Mentoring-Programm ist das natürlich gut abbildbar. Ich frage mich immer noch, wie wir das eben hinkriegen in der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Da habe ich, das bin ich so ein bisschen noch unklar bei all den Dingen, die wir alle miteinander ausprobieren in diesem Kombination von Technikeinsatz und Kultur des Miteinanderumgehens, bin ich noch nicht so ganz schlüssig geworden sozusagen, weil wir da ja schon immer auch Dinge verhandeln, wo es um, ja, ich sag mal, wo es um etwas geht. Ja, es ist jetzt nicht, es geht ja nicht nur darum, sich mal nett auszutauschen, sondern in der Regel, wenn wir Beteiligung machen, dann ist es schon so, dass es um die Verteilung von Ressourcen geht, den Zugang zu Flächen, die Nutzungsunterschied, also die unterschiedliche Vorstellung zur Nutzung von Flächen. Die einen hätten gern noch mehr Freiraum, die anderen wollen aber gerne die Fläche ökonomisch nutzen. Und wenn wir in dem Kontext miteinander reden wollen, dann habe ich das Gefühl, haben wir im Moment, also ob mit oder ohne Corona, noch nicht die richtigen ausreichenden Instrumente. Also ich habe immer noch das Gefühl, wir hinterlassen eigentlich immer noch mehr in der Kommunikation, mehr Frustration, als dass nachher die Leute sagen, ja, das war jetzt mal gut, ist zwar nicht das rausgekommen, was ich wollte, aber ich bin gehört worden und so weiter. Das ist ja immer so das Mantra, was ich und meine Kollegen und Kolleginnen von uns geben, dass das das Ziel sei, dass jetzt nicht das Ziel ist, dass alle sich einig sind. Aber ich habe das Gefühl, so richtig erfolgreich ist man damit, naja, also bestenfalls in der Hälfte der Fälle. Und da habe ich den Eindruck, ist für mich auch noch die Frage, nützt uns da Digitalisierung oder ja, bringt sie uns vielleicht manchmal auch auf komische Wege? Ich habe jetzt letztens von einem Projekt gehört, gelesen, verstärkt jetzt auch KI einzusetzen im unter anderem in der Beteiligung, zum Beispiel gerade bei großen Infrastrukturprojekten, wo es ganz viele, also weil es einfach viele große Felder sind und viele Leute sich beteiligen. Und um das Argument ist so ein bisschen, um die Qualität zu heben, so eine Art Vorsortierung durch KI machen zu lassen. Und das finde ich eine interessante Kombination. Also wo ich sagen würde, also ich würde jetzt nicht direkt sagen, hurra, es ist die Lösung, sondern muss man sich jetzt mal angucken. Aber das finde ich einen interessanten Ansatz, um zu sagen, okay, ich nehme mir quasi so ein die Arbeit, die ich sonst habe, um zu schauen, ja, welche Argumente sind alle ähnlich, kommen die vielleicht sogar alle aus der gleichen Druckvorlage. Und das kann ich mir ein bisschen ersparen, dadurch, wenn ich ein System tatsächlich hinbekomme, was das intelligent sortiert und was vielleicht sogar schon Argumente dann auch aus einem Fließtext rausfiltern kann, um mich dann tatsächlich damit mehr auseinandersetzen zu können, also um die Zeit zu gewinnen. Wenn das funktionieren würde, glaube ich, wäre das mal ein guter Schritt, um auch dann die Kommunikation zu verbessern. Weil was typisch ist, finde ich, bei jetzt normalen Bebauungsplänen, wie ich das kenne, da gibt es dann so eine Liste von, das sind die Einwendungen und wir sind denen mehr oder weniger nicht gefolgt. Und dann kommt immer so eine Pauschalbegründung oder häufig, das machen die Kommunen natürlich auch sehr unterschiedlich, die aber dann bei den Einwendern ganz oft nur Kopfschütteln und Schulterzucken hervorruft. Und wenn man so eine Kombi hinkriegen würde, das könnte ich mir interessant vorstellen.
Also ich glaube, wir müssen da noch radikaler rangehen. Das, was du gerade geschildert hast, auch mit KI einsetzen in der Verwaltung, das wird alles kommen und auch schneller, als wir uns das vorstellen können. Was aber nicht existiert, ist quasi eine Dynamik der Organisation, eine Veränderung der Hierarchien oder eine Reduzierung sozusagen, weniger Kontrolle, also auch was Arbeitsformate betrifft, hier uns wirklich zu hinterfragen, machen wir das richtig, aber auch was Formate der Gestaltung, du hast gerade von Prozessen gesprochen, wie eben so Anwendungen behandelt werden. Das ist alles ausgerichtet auf die vergangene Lage, wie kommuniziert wurde, wie Informationen bereitgestellt werden konnten, wie Zugänge zu Informationen waren. Das hat sich radikal geändert. Deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Frage, da bin ich wieder am Thema, wo wir eben diskutiert haben, was die Personalkapazitäten betrifft, was der Kapazitätsaufbau in der Verwaltung betrifft, hier mit Schritt zu halten, die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen und entsprechend auch zu reflektieren. Ist das interessant für unsere Organisation? Wenn ja, wo müssen wir ansetzen? Wie müssen wir unsere Organisation verändern? Deswegen, glaube ich, sollten wir auch uns mal Gedanken machen über Berufsbilder in der öffentlichen Verwaltung. Interessant ist, dass wir vor einigen Jahren bereits mit dem Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, du bist ja dort auch Mitglied, schon ein Thema hatten mit Studierenden der Zeppelin-Universität. Ich habe noch 10 von den Büchern zu Hause. Wer Interesse hat, kann sich melden, wo wir 3 neue Berufsbilder entworfen haben, und zwar den Wandelgestalter, den Beziehungsmanager und den Potenzialentdecker. Was sind jetzt Formate, wo es genau darum geht, in die Wirklichkeit einzutauchen, aber auch zu schauen und zu antizipieren, welche nächsten Technologien stehen vor der Tür, aber auch, wie kann ich jetzt den Wandel auch in meiner Gemeinde, wie kann ich den positiv angehen, gestalten, wie kann ich eben soziale Spaltung verhindern, wie kann ich Potenziale entdecken und Menschen enablen, ihren eigenen Weg gehen zu können, wie kann ich sie dabei unterstützen. Also auch eine andere Aufgabe von Verwaltung im weitesten Sinne, weil ich glaube, diese reinen administratorischen Dinge, also Ausweis und Parkausweis hier etc., das wird weitgehend automatisiert sein nachher. Aber es geht um dieses Gemeinwesen, dieses Gesamtbeziehungsgeflecht, vielleicht auch sogar unter dem Stichwort Gemeinsinn 4.0. Wir hatten vor einigen Tagen eine kleine Diskussionsrunde in einem Think Tank hier in Berlin, unter anderem mit dem Präsidenten des Diakonischen Werk der Diakonie, jetzt, wo wir eben darüber nachgedacht haben, was bedeutet Gemeinsinn 4.0 eigentlich auch für unsere Gesellschaft und wie gehen wir da in den nächsten Jahren vor. Das sind Themen, die ich mir stärker wünsche, auch in der kommunalen Politik einfach einen Niederschlag zu finden und aufgegriffen zu werden. Das fängt auch damit an, dass unsere Gremienstruktur in den Kommunalverwaltungen ja auch, ich sag mal vorsichtig, erneuerungsbedürftig ist, wie Abläufe dort vonstatten gehen, indem nämlich nicht mehr 80 Tagesordnungspunkte da in einer Sitzung behandelt werden, sondern sich vielleicht auf 3-4 zentrale Themen im Diskurs konzentrieren sollte, um damit über Lösungen auszusprechen und nicht jetzt nur diesen rein formalen Vorgang, der sein muss, aber der darf nicht nur im Vordergrund stehen. Und deswegen glaube ich, ist diese Frage, was für ein Personal, welche Kapazitäten haben wir in der Verwaltung in den nächsten Jahren und wie können wir das auch noch verbessern, eine ganz wichtige Frage wird.
Ja, ich meine, da stellt sich natürlich immer gleich auch die Ressourcenfrage dabei, aber da ist ja vielleicht die Hoffnung, dass heutige Investitionen, also zumindest, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben mit diesem KI-Modell, was ich gerade sprach, dass das auch dazu führen kann, dass man an der einen Stelle investiert in Technologie und damit vielleicht auch an der anderen Stelle Zeit zurückbekommt, die man dann einsetzen kann für die Qualifizierung und für die bessere, das bessere Miteinanderarbeiten. Das wäre ja zumindest der Wunsch, weil sonst höre ich natürlich immer wieder von Verwaltungen auch, dass sie einfach zu wenig Geld haben, um Leute zu bekommen, die genau solche Positionen, wie du sie gerade geschildert hast, also Wandel- und Beziehungsgestalter und Potenzialentdecker, also zu gewinnen, ja, weil die einfach sagen, ja gut, das ist alles schön hier, ich habe auch nichts dagegen, mich für Gemeinsinn zu engagieren, aber wenn ihr mir nicht genug Einkommen bietet, dann gehe ich dann doch woanders hin, wobei man natürlich auch immer fragen kann, welcher Level da der richtige ist und ob wir vielleicht auch einfach in dem anderen Bereich schlicht zu viel bezahlen, so dass diese Differenz da daherkommt. Aber das ist ein sehr viel größeres Thema, was wir jetzt nicht anfangen wollen. Aber das ist so ein bisschen noch die Frage, also wie schafft Kommune und öffentlicher Dienst insgesamt seine Personalrekrutierung und Qualifizierung etc. da auch ein bisschen mehr up-to-date zu bringen. Es gibt ja erste Versuche, finde ich, die ganz attraktiv sind. Also auch ein bisschen überhaupt zumindest mal anders drüber zu kommunizieren und nicht nur einfach in der Lokalzeitung eine Stellenanzeige zu machen. Die Zeiten sind sicher vorbei, aber ich finde tatsächlich, da ist trotzdem immer noch Luft nach oben. Also mehr auch deutlich zu machen, genau wie du es beschrieben hast. Also wofür eigentlich öffentliche Verwaltung auch steht und das einfach auch stark zu machen und wegzukommen von dem verstaubten Akten-Image dabei.
Wir haben noch wenige Sekunden, dann ist die Zeit schon wieder rum. Unser Ansatz war ja heute mal beim Thema Smart City etwas weiter zu denken, auch was vorverlagert ist, wo es eigentlich in der Gesellschaft, in dem Aufbau der Verwaltung im Eigentlichen darum geht, das nicht nur rein technikzentriert zu betrachten, wobei Technik natürlich ganz wichtig ist. Und vielleicht ist uns das mit dem einen oder anderen Ansatz gelungen, einen Impuls zu setzen, darüber nachzudenken, wie können wir diesen sozialen Innovationsbereich, sage ich mal, in der Kommune selber, auch als Organisationskörper, wie können wir den in den nächsten Jahren stärken, wie können wir den spannend machen, wie können wir den flexibel machen, dynamisch machen, um einfach auch den Anforderungen Rechnung zu tragen. Ich spreche immer von dem Prinzip Flexible Response, also auf unterschiedliche Gegebenheiten auch unterschiedlich schnell reagieren zu können. Und gerade die jetzige Krise zeigt uns ja, wie wichtig das ist, auch Reaktionsfähigkeit zu haben und sich entsprechend auf neue Situationen einstellen zu können. Und diese Flexibilität brauchen wir natürlich auch bei unseren Planungen, bei unseren Gesamtüberlegungen, denn Stadt ist ein lebendes Gebilde, was sich dauernd verändert und aber auch Strukturen braucht gewisse Stabilisatoren, die den Rahmen geben, in denen eine solche Veränderung stattfinden kann. Das letzte Wort hat wie immer Michael.
Ja, vielen Dank. Ich meine, du hast jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gesprochen. Da will ich inhaltlich nicht viel dazufügen. Nur nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch interessante Themen haben, von denen Sie denken, dass wir die einmal behandeln sollten oder auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, mit denen wir mal ins Gespräch kommen sollten, dann melden Sie sich einfach unter info@hubble-lobeck.de. Die Mail erreicht uns beide und dann würden wir das aufgreifen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute auch von dir.